Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Monika van Beber.
Wahlkampf in den USA. Wird es eng für Donald Trump? Das ist heute unser Thema. Am 3. November werden die US-Amerikaner ihren nächsten Präsidenten wählen, Donald Trump eben oder Joe Biden. Ihr Wahlkampf fällt nun gerade in schwierige Zeiten mit rasant steigenden Corona-Infektionszahlen, mit steigenden Arbeitslosenzahlen auch und mit einer neu aufgeflammten Rassismusdebatte. Es gibt also einiges zu besprechen und wir tun das heute mit Melinda Crane, Journalistin bei der Deutschen Welle, mit Tyson Barker vom Aspen-Institut Deutschland, einer Denkfabrik aus den USA, und mit Benjamin Wolfmeier, er ist Sprecher der Republicans Overseas Germany, einer Vertretung der Republikaner, die hier in Deutschland leben. Herr Wolfmeier, Ihr Kandidat, Donald Trump also, hatte seinen Wahlkampfauftakt letztes Wochenende in Tulsa, Oklahoma. Es gab viel Häme hinterher für leere Ränge. Was ist Ihr Eindruck? War das ein Fehlstart?
Nein, überhaupt nicht. Über die Häme kann ich eigentlich nur müde lächeln. Also wenn über 13.000 Leute vor Ort schlecht sein sollen als Zahl, und es waren ja noch etliche draußen, die rein wollten, aber von Black Lives Matter Aktivisten daran gehindert wurden, und über 10 Millionen Zuschauer, die zugeguckt haben, allein bei Fox News haben über 7 Millionen, das ist die höchste Einschaltquote, die Fox jemals an einem Samstag hatte. Also da kann man wirklich nicht von einem Misserfolg sprechen. Insofern, nein, es war ein grandioser Auftakt, eine sehr gute Rede und ein wunderbarer Start in den Wahlkampf.
Melinda Crane, Sie beobachten ja auch diesen Wahlkampf. Grandioser Auftakt oder Fehlstart?
Auf keinen Fall ein grandioser Auftakt. Und es gibt auch ein bisschen Streit über die Zahlen. Fakt ist, dass die Wahlkampagne von Präsident Trump zwei Orte reserviert hatte, auch einen Platz draußen. Und dieser zweite Platz wurde kurzfristig abgesagt, weil eigentlich so viel weniger als erwartet dazugekommen sind. Aber ich glaube, dass man das nicht alleine quantitativ bewerten kann, wie das so oft der Präsident auch tut. Man denkt damals an seine Amtseinführung und die große Diskussion darüber, ob das die größte aller Zeiten war, sondern es geht auch um den qualitativen Eindruck, den man da gewinnen konnte. Und zwar, der Präsident wirkte zerstreut, also zum Teil fast wirklich ein bisschen fahrig. Er wirkte auf jeden Fall auch in der Defensive, auch wie er darüber sprach, dass er davor in West Point bei einem Auftritt ein bisschen unsicher gegangen ist. Das hat er lang und breit erklärt in diesem Auftritt jetzt in Tulsa. Und auch noch dazu, kein Wort über die Zehntausende, also über Hunderttausende Corona-Tote, und kein Wort über George Floyd, der schwarze Amerikaner, der umgebracht wurde und weswegen es jetzt seit Wochen Proteste gibt in den USA. All das hat er gar nicht erwähnt. Und das für mich ist eine Blamage für den Präsidenten.
Und hinterher Fotos, Tyson Barker, von Donald Trump, wie er aus diesem Helikopter ausgestiegen ist, der Schlips, der offene. Ja, man darf auch mal müde sein. Aber würden Sie sagen, dass diese Bilder von ihm selbst, die Bilder des Auftrittes, ihn auch getroffen haben?
Also der ist ein Präsident Optik, und insofern ist ganze Optik, die drumherum gelegt ist, hat ihm natürlich eine Wirkung gehabt, und man hört schon Gerüchte aus dem Weißen Haus, dass er sehr unzufrieden ist mit dem Ablauf des Ganzen, weil er weiß nicht nur inhaltlich, wie es gelaufen ist und was Fakten sind, was er normalerweise ignoriert, sondern auch die Wahrnehmung. Also diese leere Stadion, die zwei Drittel leer war, die Tatsache, dass es einfach nicht im Einklang mit diesem Moment im Lande ist, wie Melinda gerade erwähnt hat. Es gibt zwei große Themen, eigentlich drei große Themen: die Wirtschaftskrise, die Corona-Krise und die Krise um Gerechtigkeit unter den Rassen. Und der hat keine von denen angesprochen. Es ging vor allem um die Optik selbst, also wie er Wasser schluckt zum Beispiel oder wie er die Treppe runterläuft. Und seine Besessenheit von dieser Optik zeigt es schon, dass im Nachhinein er ist schon ein bisschen beunruhigt, was seine politische Zukunft angeht.
ein Präsident der Optik, sagt Tyson Barker. Also Bilder sind wichtig, Benjamin Wolfmeier. Und tatsächlich, das mit den Zahlen ist interessant. Ich habe auch andere Zahlen als die, die Sie genannt haben. Es war eine Sportarena mit 19.000 Plätzen und 6.200 Besuchern. Das ist die Zahl, die ich hatte. Sie sprachen eben von 13.000. Wie wichtig sind diese Bilder im Wahlkampf gerade für Donald Trump?
Bilder sind im Wahlkampf heutzutage immer wichtig, das ist ja gar keine Frage. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Aber ich kann das natürlich nicht so stehen lassen, was Frau Crane gesagt hat, dass er nicht über die Corona-Fälle gesprochen hat. Er hat ja nochmal betont, wie gut es war, dass man zum Beispiel Ende Januar schon die Grenzen für China geschlossen hat. Ja? Dass das frühe energische Handeln halt dazu geführt hat, dass es viel weniger Tote, auch wenn es recht viele Tote sind, aber viel weniger Tote sind, als wenn man nicht gehandelt hätte. Dass es aber trotzdem auch wichtig ist, jetzt das Land wieder aufzumachen, damit das halt nicht wirtschaftlich eine viel größere Dramatik gibt. Also hat er da sehr wohl drüber gesprochen. Auch über die Unruhen hat er gesprochen. Allein schon in Bezug auf dessen, dass es halt nicht erträglich ist, dass Leute das als Vorwand nutzen, um Gewalt gegen Polizisten, gegen Geschäftsleute zu machen, ja, Geschäfte vor allem von Schwarzen auch noch, das ist ja völlig bizarr, die Proteste in Minneapolis, die ja völlig zu Recht waren, aber gegen schwarze Geschäftsleute zu richten, die Geschäfte niederzubrennen und auszuplündern und Leute zu töten, dafür gibt es einfach keine Rechtfertigung, so schlimm der Fall Floyd auch war.
Über die Unruhen reden wir natürlich noch. Jetzt bleiben wir erstmal nochmal bei diesem Anfang des Wahlkampfes und natürlich bei Corona. Mhm. Nehmen wir es beides zusammen, Melinda Crane. 19.000 Menschen in einer Halle, wäre sie denn voll gewesen? Kann man das überhaupt machen zu Corona-Zeiten?
Auf jeden Fall sagte der Chef der Gesundheitsbehörde da in Tulsa, dass das sehr riskant war. Er hatte vor diesem Auftritt Bedenken geäußert und einige Analysten haben gesagt, eventuell war das auch ein Grund, aus dem die Leute weggeblieben sind, weil sie selbst Bedenken hatten. Aber was wir auf jeden Fall in den USA sehen, diese große Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern, zwischen den Bundesländern, wo hauptsächlich republikanisch gewählt wird, wir nennen das die roten Bundesländer, und den blauen, wo die Demokraten hauptsächlich sind, gibt es auch in Bezug auf Corona, wie auf fast alle anderen Themen, riesen Meinungsunterschiede. Und es ist so, dass gerade in diesen Ländern, die etwas dünner besiedelt sind, vielleicht außer die größeren Städte, dass viele Menschen das Gefühl hatten, naja, Corona wird mich nicht treffen. Das ist etwas, was in New York passiert oder in Kalifornien, in den großen Städten, aber hier nicht. Allerdings, wir sehen, dass das nicht stimmt. Denn die Länder, wo die Infektionsraten jetzt am schnellsten steigen, sind genau diese Länder,
die nicht so dicht besiedelt sind. Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin. Diese sechs Staaten gehören zu denen, bei denen die Infektionszahlen jetzt drastisch steigen. Und sie gehören auch zu den Ländern, die Trump gewinnen muss, um seine Kampagne am Ende erfolgreich zu beenden. 126.
Darf ich nur sagen, Frau von Bebber?
Da muss ich aber auch noch mal kurz was zu sagen.
Frau Crane?
Diese Länder gehören auch zu denen, die dann entweder nicht ganz überhaupt in Lockdown gegangen sind oder relativ schnell wieder geöffnet haben. Und jetzt sehen wir zum Beispiel in Texas, dass es einen zweiten Lockdown gibt. Das heißt, diese zweite Welle, von der man immer wieder hier spricht, die ist tatsächlich gerade in den USA anscheinend im Gange. Und es trifft auch diese Länder.
Frau Crane, lassen Sie mich mal kurz einhaken. Sie können aber nicht ignorieren, dass zum Beispiel die 10 Staaten mit den meisten Fällen und Toten, ja, sind blaue Staaten. Und die 9 von 10 mit den wenigsten Fällen sind blaue Staaten. Und natürlich steigen, die Zahlen steigen natürlich von Infizierten, weil ja jetzt noch mehr Tests gemacht werden. Ja? Beispielsweise im April waren 30.000 Tests am Tag, im Mai waren es 70.000. Jetzt finden täglich mehrere hunderttausend Tests statt. Natürlich steigt auch dann die Zahl der Infizierten, aber die Zahl der Toten geht ja täglich drastisch zurück. Und ich meine, das ist doch
Herr Wolf,
ganz deutlich zu sehen, dass es ein hausgemachtes Problem in New York gibt mit 25.000, während der größte Bundesstaat Kalifornien nur 5.000 und Florida und Texas haben auch nur 5.000. Und das sind die drei großen Staaten. Ja?
Irgendwie fängt es also ja schon bei diesen Zahlen an, schwierig zu werden, Herr Wolfmeier. Ich habe die Zahl von gestern, 41.000 Neuinfizierte an einem Tag. Inzwischen in Amerika 126.000 Tote, 2,45 Millionen Infizierte. Tyson Barker, wie bewerten Sie diese Zahlen?
Erstmal, wir sind nicht in einer zweiten Welle in den USA, wir sind immer noch in der ersten Welle. Das müssen wir schon klar halten.
Genau.
Die Zahlen sind, die täglichen Infektionsraten sind nicht so dramatisch runtergegangen, also über das Land hinweg, dass man schon sagen kann, dass die Maßnahmen, also in bestimmten Lokalen können sie vielleicht runtergeschraubt werden, aber diese disziplinierte Anhalten von Maßnahmen, die man in Europa gesehen hat, hat man nicht in den USA. Und eines der Gründe dafür ist die Politisierung, dieser ganze Prozess. Masken werden zu Identitätspolitik. Soziale Distanzierung wird zu Identitätspolitik. Testeninfrastruktur wird zu Identitätspolitik. Und das führt dazu, dass es schwerer ist, eine logische Diskurs dazu zu halten.
Einen logischen, sachlichen Diskurs, einen Moment, Herr Wolfmeier, einen sachlichen Diskurs darüber, welche Maßnahmen helfen, welche Maßnahmen vielleicht übertrieben sind. Dann kommen wir zur wichtigsten, Herr Wolfmeier, weil Sie es auch schon das Stichwort genannt haben, testen. Sie haben ja eben tatsächlich auch gesagt, wir haben so hohe Zahlen, weil so viel getestet wird. Das ist ja sozusagen die Erzählung von Donald Trump, das Narrativ, dass er sagt, wir testen so viel, deswegen haben wir so hohe Zahlen, also testen wir einfach weniger. Und hat er auch nochmal ganz deutlich gesagt, das war kein Scherz, wie seine Regierungsmannschaft das dann hinterher nach dieser Rede darstellen wollte. Das war kein Scherz, aber wirklich ernst gemeint, wir sollten einfach weniger testen. Dem stimmen Sie zu?
Dass man weniger testen soll, finde ich nicht. Aber man darf sich natürlich auch nicht wundern, wenn man mehr testet, dass die Zahlen steigen. Ich glaube auch nicht, dass wenn die Zahlen steigen von Infizierten, das Problem ist. Das Problem wäre ja, wenn es massiv mehr Tote gäbe. Es ist ja sogar auf lange Sicht so, es müssen ja sogar die Zahlen steigen, weil sonst kriegen sie ja gar keine Immunität. Also das auf Null zu drücken, das sagen ja alle Virologen, wäre ja sogar falsch. Ja? Darum ist so ein Lockdown auch nur bedingt hilfreich. Aber was Herr Barker sagte, also gerade im Vergleich mit Europa, Europa hat prozentual und zahlentechnisch steht Europa viel schlechter da als die USA. Ja? Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien haben mehr Todesfälle als die USA insgesamt. Also da, die Rechnung geht wirklich nicht auf. Und wie gesagt, der größte Bundesstaat mit 5.000 Toten und der nicht so große Bundesstaat wie New York mit 25.000 Toten, da sieht man doch, da ist auch was hausgemacht in New York, weil New York ist in einer derart schlechten Verfassung, was Infrastruktur, das sieht man auch bei Schulen, Krankenhäusern, Flughäfen und so weiter. Ja, also das hat auch viel mit der Struktur in New York zu tun. Wenn man New York wegnehmen würde, wäre die Situation noch entspannter in den USA.
Also entspannte Situation, Melinda Crane?
Darf ich kurz sagen zu New York? New York ist einer von den wenigen Orten, wo es eine sachliche Diskussion eigentlich doch gab. Die New Yorker waren doch relativ spät dran mit der Corona-Bekämpfung, aber dann vielleicht erinnern sich einige in Deutschland daran, dass der Gouverneur dann tatsächlich jeden Tag eine sehr sachliche Pressekonferenz gehalten hat und damit auch wirklich bewirkt hat, dass die New Yorker sich an den Regeln gehalten haben. Und dadurch würde vermieden, was viele befürchtet hatten. Herr Wolfhammer, Sie arbeiten immer wieder mit sehr fragwürdigen Zahlen, wenn ich das sagen darf. Es ist so,
das sind die aktuellen Zahlen, 5.000 Tote in Kalifornien und über 25.000 Tote in New York,
aber
wollen Sie das bestreiten?
Ihre Aussagen in Bezug auf die USA insgesamt, sie beruhen auf ein eigentlich sehr schwache Testing-Lage insgesamt. Die Amerikaner führen dafür, wie groß die Bevölkerung in den Vereinigten Staaten ist, führen sie wirklich viel weniger Tests aus als zum Beispiel
das
Deutschland.
Das ist nicht wahr. Seit Mai testen die USA so viel wie kein anderes westliches Land.
Herr Wolfmeier, es hört niemand, wenn wir alle übereinander reden. Herr Barker meldet sich aus dem Hintergrund. Wie ist es Ihrer Meinung nach oder nach Ihren Informationen, nicht Meinung nach, sondern nach Ihren Informationen mit dem Testprogramm in den USA?
Also im Nachhinein, wenn wir das anschauen, das ist das große Fehler, weil das Weiße Haus, auch der Taskforce, hat schon im Januar gewusst, dass es verbreiten würde und haben mehr oder weniger bis April gewartet, um die richtige Testinfrastruktur damit anzufangen, das aufzubauen. Es war so eine große Abwesenheit von Führung vom Weißen Haus und von Washington, dass die Staaten das selber aufgenommen haben, bis auf unter den Bundesländern Allianzen zu bilden, damit sie also einheitliche Maßnahmen, einheitliche Testinfrastrukturen, einheitliche Krankenhäuser Infrastruktur, wie zum Beispiel Betten, wie zum Beispiel Ventilatoren, das alles einführen konnten. Das war wirklich der Stunde der Gouverneure wegen der Abwesenheit, des Weißen Hauses.
Aber nein, Sie wissen genau, dass die Bundesregierung da keinen Einfluss drauf hat.
Weil also es kein nationales, Benjamin Wolfmeier, es kein nationales Testprogramm gibt, sondern das eben Sache der Bundesstaaten ist. Es gibt aber finanzielle Unterstützung der Bundesregierung. Genau. Die soll jetzt aber eingefroren werden oder gestrichen werden. Trump plant, heißt es, Finanzhilfen für Corona-Teststationen in 5 US-Staaten zu streichen. Texas gehört zum Beispiel dazu. Der texanische Senator hat sich da schon dagegen gewandt. Ist es sinnvoll, das zu streichen?
Also ich weiß nur, dass das zum Jahresende sein soll und ich weiß, dass Michigan, weil Michigan überhaupt nicht sich an die Vorgaben aus Washington am Anfang gehalten hat, mit Texas, das kann ich jetzt nicht näher beurteilen, weil ich das den Fall nicht näher kenne. Wie gesagt, das Testing lief am Anfang schleppend an, das stimmt aber schon bereits Ende April wurde mehr April wurde schon mehr getestet als in jedem anderen Land auf dieser Welt. Also da kann man doch nur wirklich nicht behaupten. Ja, und auch bei der Maskenherstellung, es wurden ja sogar jetzt schon Masken ins Ausland gegeben, weil ein so großer Überschuss war. Also
Herr Wolfmeier, unterm Strich sagen Sie, die Regierung Trump hat da alles richtig gemacht. Es gibt eine relativ entspannte Situation in den USA, wird also hier einfach nur ganz falsch dargestellt. Jetzt ist es so, die Wirtschaftsleistung ist natürlich eingebrochen, nicht nur in den USA. Das gilt für alle Länder, die von Corona betroffen sind. 40 Millionen haben Arbeitslosenhilfe beantragt. Es gibt auch ein Hilfspaket, was dann aber im Sommer jetzt demnächst im Juli auslaufen soll. Und Trump will diese Beschränkungen möglichst schnell aufheben, um die Wirtschaft zu stützen, damit die Wirtschaft wieder auffahren kann. Sie haben ja vorhin auch schon im Nebensatz gesagt, dass das die richtige Maßnahme ist. Trägt das eigentlich die Bevölkerung mit, diese Idee, alle gehen wieder arbeiten, damit die Wirtschaft nicht so sehr leidet, auch wenn das vielleicht Menschenleben gefährden könnte?
Ja, also da hat sich die Stimmung sehr gedreht. Man hat im April, als ja die erste Diskussion war, ob man nicht schon öffnen sollte zu Ostern, was sicherlich zu früh gewesen wäre, da gab es eine eindeutige Stimmung in der Bevölkerung, dies nicht zu machen. Aber das hat sich total ins Gegenteil inzwischen verkehrt. Die Leute wollen wieder arbeiten, die Leute wollen wieder raus, wollen ihr Leben wieder fortsetzen, auch mit dem Risiko, dass es dann eventuell steigende Todeszahlen geben könnte. Und sie können die Wirtschaft nicht auf lange Sicht so runterhalten. Dann stirbt wirklich was weg, was von den Folgen viel, viel schlimmer ist als das, was wir bisher haben. Also da muss man wirklich mit gesundem Menschenverstand rangehen. Die Demokraten haben natürlich ein Rieseninteresse, den Lockdown möglichst lange zu halten, weil sie hoffen, dass eine eingebrochene Wirtschaft dem Präsidenten schadet. Aber ich verspreche Ihnen, die Wirtschaft wird boomend zurückkommen bis zum November. Und man sieht das ja auch schon, letzten Monat sind die Arbeitslosenzahlen schon gesunken. Also insofern, das wird nicht aufzuhalten sein, auch wenn es die Demokraten gern so hätten.
Melinda Crane atmet schon schwer, bitte.
Ja, dass es einen Lockdown gab, ist für die Bundesländer mindestens genauso problematisch wie für die Bundesregierung. Also die Länder Kalifornien, New York haben jetzt eine wirklich katastrophale Wirtschaftslage aufgrund dieses längeren Shutdowns. Das heißt, es ist längst nicht ein Problem für Präsident Trump und niemand hat ein Interesse daran, diese wirtschaftliche Misere zu verlängern. Nicht zuletzt deswegen, weil es sehr, sehr viele Amerikaner gibt, die nicht die soziale Absicherung, die wir in Deutschland haben, die wir in Deutschland kennen. Das sehen wir auch an den Arbeitslosenzahlen. Wir haben kein Kurzarbeitssystem in Amerika. Genau. Darf ich mich kurz aussprechen, bitte? Und so kommt es, dass diese Menschen tatsächlich in die Arbeitslosigkeit gehen. Und wir haben jetzt den höchsten Arbeitslosenstand seit der Großen Depression. Das ist für das Land eine riesen soziale Last. Viele von denen, die davon getroffen sind, sind auch gerade die Ärmsten, gerade die, die keine Gesundheitsversicherung, Krankenkasse haben oder eventuell eine schlechte Krankenversicherung. Wir wissen auch, dass schwarze Amerikaner überproportional von dieser großen Krise getroffen sind. Deswegen zu sagen, dass irgendwelche Politiker ein Interesse daran hätten, diesen Zustand zu verlängern, ist wirklich eine sehr, sehr problematische Behauptung. Die Sache ist nur, wenn man, und das sehen wir jetzt in Texas und in anderen Gegenden, wenn man versucht, früh die Wirtschaft wieder anzukurbeln und die Menschen kommen dann wieder zusammen und es wieder eine steigende Infektionsrate gibt, dann ist niemand damit geholfen. Dann kann es sein, dass es einen zweiten Lockdown gibt.
Moment, Herr Wolfmeier. Und deswegen gibt es schon auch republikanische Gouverneure, wie zum Beispiel der in Florida, der jetzt auch sagt, wir können jetzt unmöglich in die nächste Phase der Wiedereröffnung treten. Dafür ist die Lage viel zu angespannt. Eine soziale Last, haben Sie gerade gesagt, Melinda Crane. Viele Menschen stehen vor der Alternative, ja, entweder kein Geld zu haben oder sich infizieren zu müssen. Tyson Barker, beseitigt man diese schwierige Situation, indem man alle wieder arbeiten schickt?
Also das muss man schon sagen. Ich glaube, die beiden haben das angedeutet ein bisschen, dass die Opferbereitschaft der amerikanischen Bevölkerung war wirklich bewundernswert in diesem Moment. Denn wie gesagt, die USA hat nicht diese Sozialwohlfahrtsstaat, die man in Deutschland genießt, weder auf der Seite der Versicherung noch auf der Seite des Arbeitslosengeldes. Was Kongress und die Administration schon gemacht hatte, ist eine Verlängerung von Arbeitslosengeld, ein System sehr schnell aufgebaut, um ein bisschen Stabilität aufzugeben für diejenigen, die in arbeitslos geraten sind wegen der Situation. Und dadurch hat es die Bedingungen geschafft, dass die Bereitschaft, länger zu Hause zu bleiben, an diesen Maßnahmen zu halten, ist schon tiefer in der Bevölkerung, als man es jetzt sieht. Und ein gutes Bild dafür ist eigentlich die Trump-Rally selbst in Tulsa. Also wenn man auch die Wirtschaft aufmachen würde, dann vielleicht kriegen sie, vielleicht kommen ein Drittel wieder in die Wirtschaft, wie man das vorher gekannt hatte. Aber es wird nicht boomen, es wird nicht so laufen, wie es früher gelaufen hätte. Und der Grund ist, weil Leute wissen, das Risiko, das sie auf sich nehmen, ist schon relativ gravierend. Und die Sicherheitsmaßnahmen, die es gegeben hat, die Sozialversicherung, die es gegeben hat in der Zwischenzeit, ist nur vorübergehend. Die Republikaner wollen das nicht verlängern und das ist schon ein Problem für die soziale Kohäsion der amerikanischen Bevölkerung.
Dann nochmal die Frage an Sie, Melinda Crane. Wie ist das? Wie viel trägt die Bevölkerung mit oder wie positiv, wie negativ bewertet sie dieses Krisenmanagement ihres Präsidenten in Sachen Corona?
Das ist wieder eine ziemlich parteispezifische Reaktion, die wir sehen. Die Anhänger vom Präsidenten stehen weiterhin zu ihm, diese Kerngruppe. Sie haben nicht die Zweifel an ihn, die viele, viele andere Amerikaner haben. Das nicht zuletzt, weil sie auch zum Teil ganz andere Medienquellen haben. Wenn wir sehen, wie Fox News über die Corona-Krise berichtet im Vergleich zu einem Sender wie CNN, dann sehen wir wirklich einen riesen Unterschied in der Wahrnehmung. Und das erklärt, weswegen wir auch hier eine polarisierte Sicht auf das Virus und auf die Auswirkung des Virus haben. Es ist trotzdem so, dass man tatsächlich sagen muss über viele Amerikaner, gerade die sogenannten Frontline-Berufe, die Krankenschwester, die Leute, die an der Kasse stehen. Sie haben eine unglaubliche Bereitschaft gezeigt, auch unter schwierigsten Bedingungen weiterzuarbeiten. Das ist die Gruppe, die immer wieder applaudiert wurde in New York. Und zu Recht, weil gerade viele von ihnen sind Geringverdiener. Viele von ihnen haben tatsächlich auch keine adäquate Krankenversicherung und sind trotzdem arbeiten gegangen. Aber um welchen Preis? Und zum Teil auch in dem Wissen, dass sie eventuell ihre Kinder, ihre Familie anstecken würden.
Ich würde jetzt gern auch einmal erwidern. Wenn Trump eine Rallye macht, wenn Trump das Land wieder öffnen, die Wirtschaft wieder öffnen will, dann schreien alle, das gibt wieder mehr Infektionen und Tote. Aber wenn Black Lives Matter, wenn Antifa gewaltsame Proteste macht und zu Tausenden auf die Straße geht, um zu randalieren, ohne Mundschutz meistens, da ist plötzlich gar keine Gefahr, dass irgendwie der Virus um sich greift. Da wird also so mit zweierlei Maß gemessen. Bei dem einen wird versucht, die Angst zu benutzen, um die anderen klein zu halten. Und bei den anderen, bei den vermeintlich Guten, ist es dann plötzlich okay.
Wahlkampf in den USA. Wird es eng für Donald Trump? Darüber reden wir heute hier im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur mit Benjamin Wolfmeier, er ist Sprecher der Republican Overseas Deutschland, mit Tyson Barker, stellvertretender Direktor ist er beim Aspen Institut Deutschland, einer amerikanischen Denkfabrik, und mit Melinda Crane, Chefkorrespondentin für das englischsprachige Programm der Deutschen Welle. Wut über den Lockdown haben wir gerade gehört. Kommen wir zu einer anderen Wut, Black Lives Matter. Das hatten Sie eben schon gesagt, das Stichwort. Da ist die Zufriedenheit mit dem Umgang Trumps mit dieser Krise nicht so groß. 49% sehen das kritisch, 32% stehen dahinter Trump. Melinda Crane, was ist da so die Stimmungslage? Auch wieder parteipolitisch sehr polarisiert und gespalten?
Ja, so sieht es aus. Die Polarisierung, diese politische Polarisierung zwischen Demokraten und Republikanern ist inzwischen sowas wie ein schwarzes Loch, was alles aufsaugt, jedes Thema, was überhaupt in die Nähe kommt. Und das geht genauso bei dieser Diskussion darüber, wie man die Rassenproblematik in Amerika sieht, wie man die Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner sieht. Auch das, diese Reaktion fällt relativ parteispezifisch aus. Aber wenn ich nur einmal ganz kurz nachhaken darf, Sie hatten vorhin gefragt, die polarisierte Sicht auf Corona. Was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass in den Umfragen die Zustimmung für Präsident Trump fällt und die Zustimmung für den demokratischen Kandidaten Joe Biden steigt. Und wenn dann gefragt wird, warum jetzt einige Leute ja mehr in die eine oder andere Richtung tendieren, hören wir von den beiden Befürwortern, dass viele, viele von ihnen sagen, sie seien unzufrieden, sowohl mit dem Krisenmanagement von Präsident Trump in der Corona-Zeit als auch mit seinem Umgang gerade mit diesem Thema Rassenunruhe und Polizeigewalt. Und von daher denke ich, das schlägt schon ein, diese doppelte Krise.
Die letzten Zahlen, die auch wirklich schwierig aussehen für Donald Trump, veröffentlicht am Mittwoch in der New York Times. Da liegt Biden bei 50%, Donald Trump bei nur noch 36%. Ein Unterschied immerhin von 14%, Tyson Barker. Womit würden Sie das erklären, diesen Unterschied?
Also ich glaube, das ist schon eine akkurate Abbildung der amerikanischen Bevölkerung. Aber so eine nationale Umfrage bedeutet wirklich nichts. Und ich glaube, wir sollten schon mit dem Mythos fertigstellen, dass es eine Nationalwahl gibt. Es gibt 50 Wahlen, die am gleichen Tag stattfinden. Und die Nationalumfragen sind unwichtig. Also natürlich sind sie ein Indikator. Aber das Einzige, was wirklich gilt, ist die Stimmung innerhalb den Staaten selbst. Und wenn man die, sagen wir mal, 6 oder 7 Swing States anschaut, dann ist es auch tendenziell in Richtung Biden. Es tendiert in diese Richtung, auch in Arizona, auch sogar in Texas ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber in allen, von Wisconsin bis North Carolina bis Florida, Arizona und so weiter, ist es schon relativ knapp. Und das könnte sich schon ändern. Also es ist nicht so ein dramatischer Vorsprung für Biden, wie es auf Bundesebene ausgeht.
Ja, so, denn bei der letzten Wahl war es ja auch so, dass Hillary Clinton 48% der Stimmen gewonnen hatte, Donald Trump nur 46% der Stimmen, also nationwide sozusagen in der ganzen Nation hinten lag und trotzdem gewonnen hat, weil es ja um Wahlmänner geht. Dann kommen wir zu diesen 6 Staaten, die Sie gerade angesprochen haben. Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, die haben wir vorhin schon mal genannt, weil es genau die Staaten sind, in denen jetzt eben auch die Corona-Zahlen so steigen. Insofern, Melinda Crane, wird wahrscheinlich Corona dann in diesem Wahlkampf auch deshalb eine große Rolle spielen.
Ja, nicht nur Corona, sondern auch die wirtschaftliche Auswirkung von Corona. Denn einige von diesen Ländern sind Länder, die auch eine relativ große Bevölkerung haben von Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Für sie ist das Thema Wirtschaft sehr, sehr wichtig. Das war ein Grund, aus dem Donald Trump in diesen Ländern zum Teil gut abgeschnitten hat in 2016, die Altindustrieländer. Und wo die Menschen sich jetzt, wo sie das Gefühl haben, ihre Existenz sei noch prekärer geworden, ist es so, dass zumindest einige dann den jetzigen Präsident doch in Frage stellen werden. Und gerade die Leute in den Vororten von den größeren Städten, auch in diesen sonst republikanisch tendierenden Bundesländern, gerade sie scheinen im Moment vom Präsident Trump wegzugehen und zu sagen, nein, also das will ich nicht weiter ertragen. Diese schlechte Führung während Corona zusammen mit einer Unfähigkeit anscheinend mit diesen großen sozialen Themen des Landes umzugehen. Mhm. Denn insgesamt sehen wir auch bei den Umfragen, dass national bei den Demokraten über 3/4 sagen, wir haben ein ganz großes Problem in den Vereinigten Staaten mit Rassismus und mit den Rissen in der Gesellschaft aufgrund von Rassismus, und wir müssen mit diesem Problem umgehen.
Benjamin Wolfmeier ist wieder in unserer Runde zugeschaltet. Genau. Die Leitung war zwischendurch unterbrochen. Sprecher der Republican Overseas Deutschland. Wie bewerten Sie die Zahlen? Die sind zurzeit sprechen die ja eher für Biden Umfragezahlen, aber ich habe auch mal geguckt, ja, Sie lachen schon, Umfragen sind vielleicht nicht mehr so wahnsinnig wertvoll, aber auch nach Wettquoten, habe ich extra mal geguckt, liegt eindeutig Biden vorne, 55% zu 41% Trump. Wie lesen Sie solche Zahlen, Benjamin Wolfmeier?
Also ich bin auf dem Gebiet von Umfragen ein Experte. Ich mache seit 2000, habe ich ein eigenes System entwickelt, Umfragen richtig zu verarbeiten, und war einer der wenigen, der 2016 auf den Punkt genau vorhergesagt hat. Die Umfragen, die man jetzt sieht, das sind alles Narratives, die da gesetzt werden sollen. Wenn Sie sich zum Beispiel von Fox die neue Umfrage ansehen, aber auch von CNN, zum Beispiel für Wisconsin, ja, da heißt das, dass er in Wisconsin beispielsweise von den Independent-Wählern nur 18% kriegen würde, aber eine Job-Approval von 45% hat. Das ist, mit Verlaub gesagt, das ist Quatsch, das ist Blödsinn, ja, das können Sie einfach in die wirklich nächste Tonne treten. Insofern, wer nach 2016 noch irgendwelchen Umfragen großen Glauben schenkt, dem ist dann leider nicht zu helfen. Man muss hinter die Zahlen gucken, man muss die Party-IDs in den Bundesstaaten genau kennen, um zu wissen, ist das korrekt oder nicht. Nochmal Wisconsin. Wisconsin hat 35% Demokraten, 35% Republikaner und 30% Independents. Wenn sie das natürlich verschieben, dass sie plötzlich 7% mehr Demokraten haben, dann kriegen sie natürlich auch so astronomische Zahlen.
Also
da bin ich völlig relaxed.
Relaxed, Zahlen völliger Quatsch. Tyson Barkas vom Aspen-Institut. Kommen wir nochmal zu dem Fall George Floyd, gestorben am 25. Mai in Minneapolis. Seither diese Unruhen. Wie sieht denn eigentlich Trump die Rassenproblematik in den USA?
Also er würde sagen schon, glaube ich, dass die Wirtschaftslage oder vor der Corona-Krise, die Wirtschaftslage hat das Leben der Afroamerikaner auch verbessert. Und dass
hat es
die
ja auch
allgemeine Verbesserung der Wirtschaft hat auch eine gute Wirkung in diesen Communities.
Hatte es auch.
Seit der Corona-Krise, was wir schon sehen, dass diese Communities sind, die Melinda Crane gesagt hatte, die Verwundbarlichen in der amerikanischen Gesellschaft. Die sind am meisten urbane, die mussten öffentlichen Verkehr nutzen. Die sind Frontline-Arbeiter, die arbeiten in Supermärkten, in Krankenhäusern, in niedrigen Jobs mit niedrigen Löhnen, wo man auch keine richtige, robuste Krankenversicherung hat. Also diese und da obendrauf, und das sieht man auch in den Zahlen von den Todesraten, dass die Afroamerikaner, man schaut nur auf Louisiana zum Beispiel an, wo ich glaube, es beträgt so Richtung 20, 30% der Bevölkerung, aber macht mehr als die Hälfte der Toten in Louisiana kommen aus der schwarzen Community. Und also, obendrauf kommt diese Polizeiunrecht, diese systematische Gewalt gegen diese Communities, und die haben es einfach zum Ausdruck gebracht. Man kann es auch anschauen mit Policing insgesamt in den USA. In den meisten Städten, ich nehme mal Los Angeles als Beispiel, geben sie mehr als die Hälfte ihres öffentlichen Geldes aus für die Polizei. Nicht für Bildung, nicht für Infrastruktur, nicht für die Krankensysteme, sondern für die Polizei. Und ja, die Tatsache, dass es nicht besser
ist, ob man weniger Geld für die Polizei in die Hand nimmt, aber wenn man wie die Demokraten am liebsten die Polizei abschaffen oder die Gelder ran richtig kürzen würde, dann sieht man ja jetzt, was in Seattle passiert. Das kann ja keine Lösung sein.
Aber zu dem Vorwurf,
einmal ausführen, das kann ich nicht so stehen lassen, dass hier indirekt Herr Trump als rassistisch dargestellt wird.
Gar nicht,
wird
deswegen
oder so.
War ja meine Frage, also, auch meine Frage jetzt nochmal an Sie, meine Frage war, wie sieht Trump die Rassenproblematik in den USA? Die Erzählung, dass die gute Wirtschaftslage gerade auch der schwarzen Bevölkerung geholfen hat, würde er ja nicht nur sagen, wie Herr Barker gerade gesagt hat, sondern sagt er ja auch immer, lassen wir mal die Wirtschaft beiseite.
Das ist ja auch so.
Deswegen eine ganz,
ja,
so, ganz offene Frage an Sie. Offen meint, also Sie können sie in jeder Richtung beantworten, Benjamin Wolfmeier.
Ja.
Wie sieht Trump die Rassenproblematik in den USA? Sieht er überhaupt eine?
Natürlich. Darum hat er ja auch, also das hat ja auch viel mit wirtschaftlichen Fragen zu tun, darum hat er ja sehr viel Kraft da gerade reingelegt. Ja? Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote, die es jemals unter Afroamerikanern gab. Sie haben die höchste Beschäftigungszahl vor Corona gehabt unter Schwarzen. Sie haben die höchste Zahl an selbstständigen Schwarzen. Die Gelder für schwarze Unis, Universitäten ist dramatisch erhöht worden. Ja? Also er hat
so viel
für die schwarze Community getan, wie kein Präsident seit Kennedy Johnson. Und so jemanden auch nur ansatzweise als rassistisch zu bezeichnen, ist wirklich absurd.
Hat er sich je klar gegen Rassismus ausgesprochen? Hat er versucht, die Lage zu beruhigen? Melinda Crane, Sie wollen antworten.
Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Wir können nicht ins Innere von Präsident Trump schauen und sehen, ob er wahrlich in seinem Herzen ein Rassist ist oder nicht. Aber was wir wissen, ist, dass er Rassismus als politisches Werkzeug einsetzt. Und zwar immer und immer wieder nutzt er eine Sprache, die durchaus mit Rassenvorurteilen, die sie ausnutzt. Er versucht auch, Rassenängste zu schüren in der Hoffnung, seine zum Teil rassistisch veranlagten Unterstützer zu halten. Das ist gerade auch etwas, was im Spiel war in Tulsa. Tulsa ist eine Stadt, die auch bekannt ist für ein Massaker, was in den 1920er Jahren passiert ist.
Ja, da ist Trump auch noch für verantwortlich, oder wie?
Nein, er
Frau
hat
Crane, das
aber
ist sowas von unsachlich, Frau Crane.
Nein, der hat versucht, subtil, unterbewusst eine symbolische Verbindung mit dieser Akte an den wichtigsten Tag der Befreiung der Sklaverei ins Spiel zu bringen. Und wurde dafür von der Öffentlichkeit bestraft. Besonders in diesem Moment. Aber die Tatsache, dass er ist ein sehr geschichtssymboliker Politiker und er hat es genau gewusst, was er in diesem Moment gemacht hatte mit Tulsa an Juneteenth. Das kann man nicht leugnen. Genauso wie die Probleme auf Both Sides 2017 mit Charlottesville. Und ist es genauso mit der Debatte um Denkmale von den Südstaaten, die er sehr, sehr leidenschaftlich zu denjenigen, die das bewahren wollen, weil die wollen diese Verherrlichung der Antebellum South bewahren, der schließt sich dazu.
Sie sagen, Herr Wolfmeier, ja, einfach zufällig gewählt, dieser Ort.
Welcher Ort jetzt?
Tulsa.
Tulsa? Nein, er hat ja auch das genutzt, um zu sagen, dass dieser spezielle Tag ein nationaler Feiertag werden soll, um dem Ganzen zu gedenken. Und er hat ja auch nochmal hervorgehoben, auch bei seiner Rede, wie wichtig es ihm ist, da also einen Gleichstand zwischen Schwarzen und Weißen herzustellen. Ja, also man darf überhaupt nicht vergessen, Präsident Donald Trump ist sogar in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahre sogar von Jesse Jackson ausgezeichnet worden, weil er so viel gegen Rassismus auch in seinem Wirtschaftsbetrieb, in seinen Hotels und so weiter getan hat. Komischerweise, nachdem Präsident Trump dann aber die Partei gewechselt hat von den Demokraten zu den Republikanern, seitdem ist er für die Demokraten plötzlich der größte Rassist.
Der war damals ein Republikaner, ja?
Nein, Donald Trump ist erst seit 2010 Republikaner, Herr Barker.
Melinda Crane, in vielen...
Das war in den 80ern, Herr Barker. Sie müssen schon sich ein bisschen erstmal mit den Fakten befassen, bevor Sie hier sowas rauslassen. Das eine war in den 80ern und das andere 2010. Bis 2010 war er bei den Demokraten. Er war ja sogar Ende der 80er als, im Gespräch als Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Also bitte.
Melinda Crane, kommen wir mal zu den Demokraten. In vielen Kommentaren in deutschen Zeitungen nämlich kann man lesen, Trump hätte überhaupt keine Chance in diesem Wahlkampf, wenn es eine wählbare Alternative gäbe und eben nicht Joe Biden. Wie stark, wie schwach erleben Sie ihn eigentlich?
Ich glaube, dass Präsident Trump sozusagen eine Wahlkampagne für Joe Biden führt, im Sinne, dass viele Amerikaner sagen, einfach nicht nochmal Präsident Trump. Also die werden Biden wählen, weil er der Alternativkandidat ist. Biden könnte allerdings die Menschen vielleicht noch viel mehr begeistern, wenn er jetzt die richtige Vizepräsidentschaftskandidatin nimmt. Und was heißt richtige? Also viele sagen, es müsste eigentlich eine schwarze Frau sein. Sicher ist, dass viele Afroamerikaner jetzt auf jeden Fall Biden wählen wird. Also ich denke, die letzten Wochen waren auf jeden Fall mobilisierend für schwarze Wähler. Aber sie würden es wahrscheinlich noch lieber tun, wenn tatsächlich eine schwarze Frau an der Seite von Joe Biden wäre. Und das ist sehr wahrscheinlich, dass er das macht. Ich würde ganz kurz gern was sagen zum Thema Rassismus schüren. Insgesamt ist es so, und das sagte niemand weniger als der ehemalige Verteidigungsminister von Donald Trump, nämlich General Mattis, dass Donald Trump jeden Riss in diese Gesellschaft betont und spaltet und versucht tatsächlich Keile zwischen den Amerikanern zu treiben, weil er hofft, davon politisch zu profitieren. Deswegen, es geht nicht nur um Rasse, es geht um viele andere Themen auch, dass immer wieder dieser Präsident versucht zu spalten. Und wir haben dadurch...
Dann hören Sie sich bitte mal die Rede von Donald Trump nach dem Tod von George Floyd an. Ja, dann wissen Sie, dass das, was Sie gerade eben gesagt haben, überhaupt nicht stimmt. Er hat sehr warme und zusammenführende Worte gefunden, die ich jetzt nicht Wort für Wort hier wiedergeben kann, aber man hätte das kaum warmer und vereinender sagen können. Ja? Also das ist wirklich ein Narrativ der Demokraten, die natürlich Angst haben, dass der erfolgreichste Präsident, was die Politik für die schwarze Community angeht, seit Kennedy Johnson, da haben die Demokraten natürlich Angst, weil sie genau wissen, sie werden bei den Schwarzen diesmal viel mehr Wähler verlieren, als das sonst
ist. Ich rechne
mit
12-15%. Sie und jetzt hören wir Sie auch. Was ist Ihre Meinung?
Also ich glaube, dass was gerade gesagt wurde, stimmt mit der Spaltung unter der Gesellschaft. Aber das Allerwichtigste, und das wissen wir alle, als Wähler, als Amerikaner, ist die Wahlbeteiligung. Das, was wir 2016 gesehen haben mit 58% Wahlbeteiligung überall flächendeckend in den USA, war die niedrigste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten in der Tat für eine Präsidentenwahl. Die Wahrheit ist genauso wie den Midterms 2018, die Bevölkerung ist total motiviert. Die sind total motiviert, weil sie haben eine Meinung zu Trump. Entweder die stimmen ihm zu oder sie sind sehr leidenschaftlich gegen ihn. Und die wollen schon zu den Urnen gehen.
Ja, das heißt aber doch, dass diese...
Wenn das nicht sicherlich ist, also wenn es gefährlich ist, zum Beispiel wegen Corona, die wollen die Infrastruktur haben, damit ihre Stimme zur Wirklichkeit wird. Und das heißt Briefwahlen. Deswegen wird das jetzt politisiert. Jetzt wird das von dem Justizminister Barr in Verdacht, in Gefahr gestellt. Das ist rhetorisch auch von Trump. Weil jeder weiß, je mehr, man sieht das schon in der Umfrage, wie das spiegelt, je höher die Wahlbeteiligung ist, desto düsterer sehen Trumps Chancen für eine Wiederwahl.
Gerade wollte ich fragen, Mobilisierung durch Polarisierung, Melinda Crane, das ist das Stichwort, was Sie auch immer wieder gesagt haben, Polarisierung, das, was Trump macht, nützt doch aber dann nach dem allgemeinen Verständnis eher den Demokraten, weil eben zum Beispiel junge Wähler mobilisiert werden, sich jetzt neu registrieren zu lassen.
Das sieht im Moment tatsächlich so aus. Und es ist so, dass kein Kandidat alleine mit den Kernanhängern der eigenen Partei die Wahl gewinnen kann. Der erfolgreiche Kandidat in dieser Nationalwahl muss doch einige von den berühmten Swing Voters, von diesen unentschiedenen Wählern gewinnen. Und gerade die gilt es dann auch zu erreichen und zu mobilisieren. Und im Moment scheint die Taktik von Präsident Trump also nicht dafür tatsächlich zu wirken. Das ist aber noch wirklich unsicher. Wir haben erst Juni und die Wahl findet im November statt. Und es kann auch noch einiges passieren, gerade in Bezug, wie wir von Tyson Barker hörten, über Briefwahl, aber auch über andere Themen, kann es durchaus zu einer Erschwerung der Wahlmöglichkeiten für Bürger in einigen Bundesländern kommen. Und das wird dann sehr, sehr strittig werden. Bis zum letzten Moment wird es unklar sein, denke ich, wie diese Wahl vor sich, also welche Hindernisse im Weg stehen könnten, damit so viele Amerikaner wie möglich tatsächlich zu. Und das wird kritisch sein für das Ergebnis.
Benjamin Wolfmeier, Sie haben im Februar, werden Sie zitiert mit den Worten, Sie rechnen fest mit einem Sieg von Donald Trump. Vorhin haben Sie gerade gesagt, Sie hatten die letzte Wahl perfekt vorhergesagt. Sie haben die Zahlen da genau im Blick. Dann wagen Sie doch mal eine Vorausschau zum 3. November. Was ist Ihr Ergebnis?
Das mache ich sofort, aber ich muss einmal kurz Bezug auf das nehmen, was gerade gesagt wird. Es geht nicht darum, Briefwahl zu verhindern, aber Briefwahl muss mit einem kontrollierenden System passieren und nicht ohne Kontrolle, dass man zum Beispiel seinen Pass sich ausweisen muss. Ja, in Deutschland völlig selbstverständlich, die Demokraten wehren sich. Warum wohl? Und man sieht ja auch, dass der Enthusiasmus für Biden total down ist. Selbst bei einer Videoschaltung oder Videowahlkampf kriegt er keine 1000 Leute als Zuschauer. Es ist wirklich eine Mehr zu glauben, dass die jungen Leute, dass die schwarzen Leute und dass die Independent-Wähler sich begeistern für Joe Biden. Dazu kommt, dass Joe Biden auch noch schwer krank ist. Jeder weiß, Joe Biden wird höchstens ein halbes Jahr im Amt sein mit seiner Demenzerkrankung. Und wenn die Wähler das bei den Debatten erst richtig sehen werden, weil vorher
Herr Wolfmeier, jetzt fangen Sie an, über Krankheiten, nicht bekannte Krankheiten eines Kandidaten zu reden. Mögen Sie aber sicher nicht, wenn über das Stolpern Ihres Kandidaten auf einer Treppe gesprochen wird. Würden Sie denn sagen, Donald Trump begeistert Wähler, die nicht seine Kernanhänger sind?
Sie meinen über die Kernwählerschaft hinaus? Ja, natürlich. Genau. Und ich glaube, nein, nicht gegen ihn. Das, Herr Barker, das ist Wishful Thinking Ihrerseits, aber das wird nicht so sein. Die Independent-Wähler werden keinen senilen alten Mann zum Präsidenten wählen. Und auch nicht, wenn man noch eine so
sind
tolle
beide
Vizepräsidentin
etwa gleich
vielleicht
alt. Darf auf. Ich mal kurz einwerfen. Joe Biden ist 77, Donald Trump ist 74 Jahre alt gerade geworden. Sagen Sie uns doch voraus,
genau,
mit welchen Ergebnissen rechnen Sie am 3. November?
Ich gehe davon aus, dass Donald Trump wiedergewählt wird. Ob es dafür reicht, die Popular Vote zu gewinnen, das wage ich nicht vorherzusagen. Aber ich wage vorherzusagen, dass er noch Bundesstaaten dazu gewinnen wird. Er wird zwar vielleicht Michigan verlieren, weil das aufgrund der Parteienstruktur sehr schwierig ist, aber ich rechne damit, dass er Minnesota und New Hampshire und vielleicht sogar Nevada noch dazu gewinnt. Und man sieht es ja auch, die Begeisterung, ja, wie gesagt, 10 Millionen Fernsehzuschauer und Internetzuschauer bei dem Wahlkampfauftakt. Joe Biden kriegt keine 1000 Leute im Internet zusammen. Das alleine sagt doch schon einiges
aus. 130 Tage noch bis zum Wahltag, 3. November. Ist dieser Juni Melinda Crane Anfang vom Ende oder der Tiefpunkt vor der Aufholjagd von Donald Trump, die jetzt startet?
Ich denke, dass tatsächlich Joe Biden am Ende wahrscheinlich gewinnen wird. Ich sehe nicht wirklich eine Aufholjagd von Donald Trump. Aber ich glaube, selbst wenn Biden gewinnt, dass die politische Lage in Amerika tatsächlich sehr polarisiert bleibt, dass wir nicht dann plötzlich ein Comeback von den Vereinigten Staaten, wie viele Deutsche sich das wünschen, erleben werden, sondern ein Amerika, was weiterhin sehr stark mit sich selbst, mit den eigenen gesellschaftlichen Problemen beschäftigt ist und dass diese Polarisierung, die wirklich so, so viele Probleme macht in meinem Land, die auch dazu geführt hat, dass das Vertrauensniveau in Politik und sogar in Demokratie so tief ist wie noch nie, dass diese Polarisierung leider tatsächlich weitergeht.
Teisenbacher, was ist Ihre Prognose?
Ja, also ich glaube, es gibt diese Swing Voters, aber ich glaube, die wechseln zwischen Nichtwähler und Wähler. Und was wir zwischen 2014 gesehen haben und 2018, das sind die Midterms, ist eine höhere Zahl von Wahlbeteiligung von 37% 2014 auf 49% 2018. Also fast 12 Punkte höher Wahlbeteiligung. Und ich glaube, wir werden das Gleiche sehen in diesem Jahr. Und die Wahrheit ist, Trump ist eine motivierende Faktor für beiden Seiten, weil er so gespalten ist. Aber viele in der Bevölkerung wirklich, die Wahl wird entweder für oder gegen Trump. Ist es ein Trump-Referendum? Ist es nicht eine Wahl zwischen Trump und Biden? Und in diesem Moment, ich glaube, der hat schon eine Menge zu tun, wenn er diese Wahl gewinnen möchte.
Polarisierung, wichtiges Stichwort bei diesem Wahlkampf in den USA. Eine Polarisierung, die wir ja auch jetzt in dieser Sendung deutlich haben hören konnten. Wahlkampf in den USA, wird es eng für Donald Trump? Das war heute unser Thema hier im Wortwechsel bei Deutschlandfunk Kultur. Mit uns diskutiert haben Theisen Barker, stellvertretender Direktor beim Aspen-Institut Deutschland, Benjamin Wolfmeier, Sprecher der Republican Overseas Deutschland und Melinda Crane, Chefkorrespondentin ist sie für das englischsprachige Programm der Deutschen Welle. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitdiskutiert haben und wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend.